Sacharja 1, Vers 1. Neues Buch, neues Glück. Wir sind immer noch in der Zeit von diesem Tempelbau, ne? Als bei der ersten und zweiten Rückführung, als Gott die Juden aus der Gefangenschaft von zuerst Babel und dann von dem Persischen Reich, das den übernommen hatte, halt zurückführt und Israel neu baut, den Tempel neu baut. Ne? Und weil wir jetzt die ganze Zeit schon in diesem zeitlichen Komplex sind, mache ich jetzt Sacharja auch noch mit. Ne? So ein, wäre sonst Quatsch. Und in der Zeit hier hat Gott das Herz aufgemacht, so ein, von dem damaligen König oder Kaiser, wie hieß denn der? Hier unten steht es, glaube ich, König Darius den Ersten. War 522 bis 485 vor Christus die Zeit. So, und hat das Herz aufgemacht und er hat zugelassen, dass schon mal ein Trupp nach Jerusalem wandern darf, so, um den Tempel schon mal anzufangen zu bauen. Ja? Das Land ist immer noch verwüstet, die Menschen sind hungrig und arm, sind verfeindet mit allen Städten ringsherum. So ein, ist eine echt schwere Zeit und trotzdem auch eine fröhliche Zeit, weil diese 70 Jahre Gefangenschaft hat endlich ein Ende. Ne? So ist wieder Hoffnung da. Gott hat sein Versprechen gehalten, und aber er lässt sich halt mehr Zeit als erwartet. Ne? So, und das macht er oft. Ne? Gott kommt spätestens pünktlich. So, und für uns ist es oft oder meistens viel zu spät. Ne? So ein, aber Gott denkt halt viel tiefer und größer als wir, und dieses Volk hier, ne, ich, tut mir leid für die, die jetzt, die wir letzten Wochen dabei saßen, ich will mich nicht immer wiederholen, aber es sind ein paar andere dabei, aber das Volk hier, und das ist wichtig zu erkennen, die meisten davon hatten, kennen keinen Gottesdienst, kennen keine Opfer, keine Feiertage, kein Gotteswort, so ein, die sind in einer Welt aufgewachsen mit einem weltlichen Namen, den sie dort bekommen haben, so, und jetzt erleben sie, die kennen diesen Gott nur vom Hören her. So wie Kinder, die in einer christlichen Familie aufwachsen. Ne, die Eltern erzählen von Gott und der ist da und er liebt dich und geh doch mal hin und bete doch mal und mache mal. Ne, und du als Kind wächst halt auf und glaubst vielleicht, aber dieser Gott ist halt fremd. Ne? So, und aber wenn das Herz halt irgendwann dran bleibt, so kommt halt Gott immer näher und immer tiefer und immer weiter, und man verliebt sich halt mehr und mehr in ihn und lernt ihn persönlich kennen. Ganz individuell. Nicht vom Hören her, nicht vom Sagen her und vom Glauben her, sondern von der Gemeinschaft her. Und das müssen die jetzt alles lernen. Was will denn Gott eigentlich? Was ist Gottes Wille? Von daher finde ich es schön und spannend, durch diese Zeit hier zu gehen, wo Gott einen zweiten Tempel wieder aufbaut, so, und sein Volk alles Wichtige zeigt und erklärt von Anfang an, worum geht's mir, Schöpfer, eigentlich in Beziehung mit euch, Schöpfung. Ne? So, und gerade in der Christenheit ist es so verworren, was ist Gottes Wille eigentlich für uns Christen? Und da gibt es so viele Sichtweisen, Richtlinien, die hart umkämpft werden mit Bibelfersen. Ne? Und da ist viel Ungleichgewicht und Unbalance, weil wir so dumm sind, wir es einfach nicht verstehen, wir immer uns ein Bild von Gott machen müssen, einfach automatisch. Ne? Obwohl wir nicht fähig sind, hat er gesagt, von ihm ein Bild zu machen, das ihm erklärt. So ist er. Gucke. Ne? Wir sind dazu nicht fähig, weil wir einfach zu klein sind. So, und deswegen hat er gesagt, sogar in den 10 Geboten, mach kein Bild von mir. Das Bild, das du hast in deinem Kopf von Gott, auch jetzt, als Christ, ist nicht vollkommen. Und er wird dein Leben lang, unser Leben lang in unsere Leben sprechen und uns immer wieder zeigen, ja, guck mal, da hast du falsch gemalt, so bin ich gar nicht. Ja? So, wir werden eine Ewigkeit damit beschäftigt sein, ihn kennenzulernen. Das glaube ich. Es gibt auch andere Meinungen, aber ich denke, wir werden trotzdem Menschen sein. Ne? Weil Jesus ist von, ist eine neue Schöpfung, der erste. Aber er ist der neue Adam, der zweite Adam, steht im Hebräerbrief. Mensch. Und ich denke, wir werden ewig Mensch sein, ne, und einfach im Frieden, in der Freiheit, in der Gemeinschaft mit Gott einfach überwältigt sein von seiner Größe. Ne, so ein, weißt du, wir sind, und das dürfen wir nie vergessen, ihm nur ähnlich, aber wir sind ihm niemals gleich. Weil es gibt nur einen Gott für alle Ewigkeiten. Ne, einen Schöpfer. Und diesen Gott soll sein Volk jetzt kennenlernen. Und die kommen zurück zum Arbeiten, zum Tempel bauen. Stein auf Stein, Holz, Verzierungen, alles Mögliche. So ein, und von daher lasst uns das zur Lehre nehmen, auch für unseren eigenen Gottesdienst. So ein, okay, was will denn Gott denn auch von uns heute? 2000 und was haben wir 19? So. Also, im 8. Monat des 2. Jahres des Darius erging das Wort des Herrn an Sacharja, den Sohn Berechjas, des Sohnes Idos, den Propheten, folgendermaßen. Ja, also Sacharja, es gab zwei Propheten, die Gott geschickt hat. Haggai hatten wir jetzt letzte Woche und Sacharja. Der Herr ist über eure Väter sehr zornig gewesen. Darum sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr, der Herrscher, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Herrscher, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten verkündigten und gesagt haben, so spricht der Herr der Herrscher, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren schlimmen Taten. Sie hörten aber nicht und sie achteten nicht auf mich, spricht der Herr. So sind nun eure Väter und die Propheten. Also, wo sind denn nun eure Väter und wo sind denn und die Propheten? Leben sie ewig? Ne? Und ich liebe das so an Gott. Nicht nur, dass er zwei Zeugen für seinen Willen und seine Gedanken hat, sondern er kommt halt und er versucht ganz sanft und ganz einfach, ohne Druck, zu erklären, was er denn eigentlich als Schöpfer will von seinem Volk. Und das Erste und das Wichtigste für ihn ist, kehrt um. Wir nennen heute das Tu Buße. Ne? So ein, es ist, Sünde ist, im, wenn das übersetzt, Verfehlung. Ne? So ein, das ist das Wort Sünde. So was wir immer gebrauchen. Die Welt kann damit nicht anfangen. Hey, du Sünder. Bewirft, bin ich Sünder. So ein, ne? Aber eigentlich spricht die Bibel, hey, du hast verfehlt. So ein, ne, wie ein Pfeil, der sein Ziel verfehlt. So ein, ne, und das tun wir alle, immer. Weil wir immer nicht denken und sehen und handeln können wie Gott. Wir lernen das, ihm ähnlicher zu entscheiden und zu sehen und zu verstehen, aber das können wir jetzt noch nicht. Ne? Deswegen sind wir nicht Lehrer und Meister, sondern Schüler und Kinder, ne? Jünger. So, und die in die Lehre gehen, die immer mehr lernen und die natürlich geprüft werden und die natürlich auch Schlechtes in so nach Hause bringen. Ne? Wo sie wissen, oh ja, okay, da muss ich wohl ein bisschen mehr üben. So, ne? Oder da, das habe ich noch nicht kapiert. So, ne? Da muss ich noch ein paar mehr Infos zu kriegen. Ne? Und Gott kommt halt zu seinem Volk und das Erste, was er diesem neuen Volk, diesen neuen Menschen mitbringt, so, ist halt, dreh dich um zu mir. Das ist die eigentliche Sünde, die einzige, die wirkliche Verfehlung von den Vätern. Kehr um zu mir und ich will mich zu dir kehren. Und das liebe ich so an Gott, ne? Weil im Endeffekt geht es ihm nur um unser Herz. Ne? Und das Schöne bei ihm ist halt so ein, egal wie trostlos wir auch leben so ein, oder wie gottlos manchmal oder wie weltlich oder wie fleischlich, wir können umdrehen und sobald wir das tun, eine Entscheidung aus dem Herzen tun und sagen, nee, ich möchte nicht so weiterlaufen, weil ich weiß, dass auf diesem Weg nicht Jesus vor mir vorangeht, sondern und wir uns drehen mit unserem Herzen, mit unserem Willen, sondern kommt er uns entgegen. Und es ist eine Lüge Satans, dass wir Christen manchmal so gedämpft werden, weil wir glauben, ja, ich tue Buße aus meiner Hilflosigkeit, aus meiner Fleischlichkeit, aus meiner Gottlosigkeit. Ich will umkehren, aber ich kann es nicht. Der Weg ist viel zu weit. Ich finde Gott nicht mehr. Es war früher alles anders, viel besser. So ein, ist unmöglich irgendwie. Je doller ich mich anstrenge, so ein, desto weniger passiert. So ein, aber das ist nicht wahr. Ne? Dass Gott schweigt in unserem Leben, das ist was Natürliches. Ne? So, dass Gott auf Distanz manchmal bleibt so, und wir unsere eigenen Entscheidungen treffen müssen, mit dem, was wir gelernt haben, das gehört zum Wachstum dazu. Ne, wir sollen ja im Kleinen lernen, treu zu sein und dann mehr und mehr Verantwortung tragen. Ne, und treu sein kann ich nicht, wenn er mich treu macht. Treu sein muss ich lernen. Ne, so, und das sind Entscheidungen, die ich zu treffen habe als Mensch. Und so ist er manchmal still, weil er hat uns ja vorbereitet für den nächsten Schritt. Ne? So, das Ding ist aber, wenn wir erkennen, ich bin nicht treu oder ich bin zu schwach oder ich bin nicht reif, dann ist es nicht schlimm, dann können wir aufstehen und wir können weiterrennen, weil wir wissen, Gott ist aber treu. Der ist fähig dazu. Und er wird nicht nur das Wollen in mir wirken und mich dahin führen durch seinen Geist, sondern auch wird er das Wirken machen. Er wird und alles irgendwie zum richtigen Zeit hinsetzen, so dass auch das Vollbringen klappt und mein Werk Frucht hat. Weißt du, unsere Stärke ist nicht, dass wir so tolle Christen sind, sondern unsere Stärke ist, dass wir Gott vertrauen. Und die ganze Summe von aller Weisheit und Erkenntnis ist die, Gottesfurcht zu haben, zu erkennen, wie mächtig und groß er doch ist. Und wie gut es tut, ihm gehorsam zu sein in dem, was er sagt und will. Das macht einen reifen Menschen aus. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Bruder, der hat uns die Fenster gebracht. Jetzt sind alle Fenster im Haus. Yay! Auch noch nicht eingebaut. Aber wenigstens sind sie da. Ne? Und dann hat er halt angefangen, kam ins Gespräch und hat halt von einem anderen Bruder erzählt, der zurück in Drogen gefallen ist. Ne? Und er fing gleich an, halt mit sehr viel Härte und ohne viel Barmherzigkeit halt zu richten und zu sagen, ja, wenn der kommt jetzt zu dir so, den musst du freisprechen. Wenn du den nicht freisprichst, kommt der nicht, der ist nicht bekehrt, sonst wäre er nicht wieder in Drogen gerutscht. Ne, und ich saß halt da und ich habe mir halt angeguckt in den Augen und habe halt zu ihm gesagt, hey, ich bin selbst als Christ mal wieder rückfällig geworden, aber ich war davor errettet, das weiß ich, weil ich meinen Jesus genauso geliebt habe. Ich habe eine Verfehlung gehabt und ich bin umgekehrt und ich habe ihn dann angeguckt und habe ihm halt gesagt, hey, das einzigste Zeichen, dass wir Christen, ein wiederbekehrter Mensch wirklich hat, dass er wiederbekehrt ist, ist ein wiederbekehrter Mensch, der tut immer wieder Buße. Das Leben ist bestimmt vom Umkehren zum Richtigen. Jemand, der nicht von neuem geboren ist und das Christliche nur anerlernt hat, wird dieses Zeichen nicht haben, denn der bleibt in Sünde leben. Ja. Und so kann ich noch so einen schwachen Bruder oder Schwester sehen, so die immer wieder auf die Schnauze fällt, aber wenn ich sehe, dass das Herz sich trotzdem immer wieder umdreht, zurück zum Christus wendet, so, dann weiß ich, dieser Mensch ist errettet. Und dann fing er an, fast zu heulen, und fing an, mir zu sagen, das darf ich nicht sagen. Aber jedenfalls tat es ihm gut, kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Und das ist halt dieses Vaterherz, das wir auch beim verlorenen Sohn sehen. So ein Mensch, der Junge haut einfach ab mit allem, Saus und Braus, lebt sein eigenes Ding. Ich bin Gott, ich mach meinen Willen, ich verprass und lebe, wie ich will, wird schon alles gut werden. Kommt dann zu dem Punkt, wo er erkennt, ich schaff's nicht alleine und ist doch nicht so toll, die Wirklichkeit wie mein Traum. War ein bisschen selbst überhoben und so, ne? Aber kehrt um. Und du siehst in diesem Gleichnis oder in der Geschichte, die Jesus da gibt, das Herz Gottes, das er da widerspiegelt in der Geschichte, sodass wir dumme Menschen das verstehen, wie Gott empfindet. Ne? Da ist der Vater, der schon am Tor steht und auf ihn guckt und wartet, jeden Tag. Und das ist Gott hier, der auch zu seinem Volk ruft, hey, ich warte, dass ihr endlich wieder umkehrt. Das ist Gottes Herz. Ne? Aber nicht nur das, sobald er den Sohn sieht, reißt er das Tor auf und rennt ihm entgegen, fällt ihm um die Arme und macht ein Jubelfest draus. Und das ist das Herz Gottes, was wir im Neuen Testament durch Jesus halt so lieben gelernt haben. Aber im Alten Bund war Gott schon der Gleiche und hat sein Volk immer so berühren wollen und ihm zeigen wollen, hey, ich bin mehr als nur der Schöpfer, den ihr dient. Ich will mehr sein für dich als nur der Schöpfer, den du preist und lobst und dankst. Der für dich kämpfen soll, der dir den Weg zeigen soll. Ich will mehr sein als das. Ich will das sein, was ich für dich empfinde. Dein Vater, dein Papa, der wartet, dass du kommst. Das ist die große Botschaft Gottes, seine Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Und natürlich ist er auch König und Meister, unser Herr, und wir sind seine Sklaven. Aber das ist nicht die Grundbeziehung. Wenn ich auf meine Kinder, und dadurch lerne ich halt echt viel in Bezug auf Gott, und das nehme, ne, weil Gott hat das so uns geschenkt, dass wir verstehen, so, was er eigentlich will und wie die Beziehung eigentlich sein sollte. Und wenn ich auf meine Kinder sehe, dann sehe ich viele Fehler, die mein Vater gemacht hat. Aber wir waren uns auch sehr fremd, ne? Weil ich war halt eher, war halt ein Adoptivkind. Oder noch nicht mal das, ein Pflegekind. Ne? Und dadurch, dass ich Pflegekinder hatte, weiß ich, die riechen anders, die denken anders, die sind anders, ich kann das nicht so wie mit meinen Kindern. Ne? Aber er hat mich geliebt und hat mich erzogen und hat mich zu dem gemacht, wo er dachte, das ist das Beste. Ne? Und dann habe ich meinen Gott kennengelernt. Und ich verstehe, was ein Papa jetzt ist. Und dann habe ich Kinder geschenkt bekommen, was ein Segen und ein Geschenk ist. Und ich beobachte da, was mein Herz denn eigentlich schreit zu meinen Kindern. Ne? Und natürlich, ich bin Vater, ich habe die Autorität, ich habe Regeln, die sind mir wichtig. Ich versuche, meine Kinder zu erziehen, ja, zu zwingen in mein Bild, wenn du es so willst. Weil für mich ist es nun mal das Richtige und das Beste, ne? Ihr erzieht eure Kinder ganz anders und das ist auch richtig, ne? Jeder nach seinem Besten. Und da lasse ich meine Kinder nicht aufwachsen, wie sie das wollen. Da würde ich meine Kinder hassen und nicht lieben. Ne? Aber ich gucke und ich lerne so viel durch die Beziehung, die ich erfahren darf, durch meinen Papa und meinen Vater da oben. Aber in erster Linie möchte ich, dass sie mit mir zusammen sein wollen. Mein Herz blüht echt auf momentan, wenn ich 3 Tage im Haus bin, dann komme ich zurück. Und Emma kommt und rennt mir entgegen. Oh, ich habe dich so vermisst und kriegt mein Küsschen. Ne? Sogar Nora und Pete kommen und drücken mich. Ne? Und auch Timo. Und ich sehe, das ist das, was mir so gut tut. Das ist für mich Lobpreis, Preis und Dank. Aus reinen, ehrlichen Herzen. Emma kommt und hat mir was geschrieben. Kriegt sie Kraxel, aber sie hat halt was geschrieben, das soll ich dann beten. So, ne? Weißt du, und sie macht sich Gedanken im Vorhinein und bringt mir das. Ne? Ich muss sie nicht sagen, hey, könnt ihr mich mal drücken oder könnt ihr mir mal was malen oder was basteln oder mal für mich einen Abwasch machen oder sonst was. Weißt du, sie machen das einfach, weil wir Beziehung haben. Und das ist das Herz, das Gott sich so sehr wünscht für jeden einzelnen seiner Kinder. Und was die Christen so gern und so viel und so häufig vergessen. Und ersetzen durch Nichtigkeit. Ja. Es geht Gott in erster Linie nicht um unsere Werke, sondern um die Beziehung und die Werke, die aus dem wendigen Glauben dann entstehen. Ja. Und so ist es hier auch wichtig. Und ich will heute ein bisschen mehr Zeit in dem nehmen, weil das dann aufbaut. Auch wenn es jetzt gerade so nicht hier steht, aber es wird noch kommen. Ja. Und wenn die Beziehung da ist und das Herz wirklich auf Gott gerichtet ist, dann ist es für uns unmöglich, keine Frucht zu bringen. Weil wir werden ihm immer ähnlicher. Wir werden Familie und tragen seinen Namen, wachsen in seinem Bild, in seinen Gedanken. Ne? Und es ist wichtig, dass wir aber auch nicht vergessen, aber das christliche Leben besteht nicht nur aus Beziehung zu Gott und Gemeinschaft. Ja. Wenn ich meine Kinder angucke, die haben ihre Aufgaben, die müssen sie machen. Tisch abräumen, Geschirrspüler aus- und einräumen zum Beispiel. Ne? Da hat jeder seinen festen Bereich und mir ist das wichtig, damit sie lernen, sich zu überwinden, Dinge zu tun, die Kind Spaß machen. Weil später werden sie auf Arbeit gehen, dann müssen sie ständig Dinge machen, auf die sie Kind Lust haben. Oder gehen in die Schule und müssen was hören oder lernen oder aufpassen und ruhig sein, obwohl sie keinen Bock dazu haben. Ne? Und so ist mir das auch ein schweres Anliegen, meine Kinder aber auch ein unangenehmer Teil zu sein. Der für sie schwer ist, den ihnen nicht gefällt. Und das ist bei Gott genauso. Ne? Und auch für uns ist es wichtig, damit wir gut wachsen und gesund wachsen, zu arbeiten. Paulus sagt es folgendermaßen: Der Heilige Geist hat jeden einzelnen Glied in der Gemeinde, in dem ganzen Leib, jeden, auch dir und 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 mir, so jeden von uns individuell gibt er Geistesgaben. Ne? Diese Geistesgaben haben nichts mit unserem Können oder unserem Heiligkeit zu tun. Absolut gar nichts. Sondern sie sind gegeben, jeden Einzelnen nach Maß, so wie er es braucht, um den ganzen Leib zu erbauen. Sogar der Glaube steht damit drin. Ne? Und das ist wichtig und ich muss das ansprechen, damit der Leib gesund ist. Wir müssen an diesem Tempel bauen, so wie das Volk hier. Und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Ne? Und um zufrieden zu werden, glückselig zu werden, ist es in erster Linie wichtig, erstmal Gemeinschaft zu haben mit Gott. Aber dann auch sich auszustrecken. Paulus sagt, streck dich aus nach der größeren Gabe. Was ist die größere Gabe für dich? Und das ist eine Sache, da musst du für dich individuell in deine stille Kammer gehen und denken. Und fragen. Was finde ich denn am coolsten? Ne? Und jeder hat eine andere größere Gabe. Und zum Beispiel ich strecke mich viel mehr aus, Weisheit und Erkenntnis zu bekommen und Liebe. Und die Gabe zu leiten als Hirte, ein Hirtenherz zu haben, als jetzt die Heilung zum Beispiel. Ja. Jemand anderes aber, den die größere Sache von den Geistesgaben her, von den Werkzeugen her, um zu erbauen und zu ermutigen, ist die Lehre zum Beispiel. Das siehst du bei denen, die studieren, halt immer. Die haben da Spaß dran. Ne? Auch die Kirchengeschichte und was auch immer, immer tiefer zu gehen, mehr zu erfahren, und die können sich auch speichern und dann wiedergeben. Ne? Das kann ich zum Beispiel nicht. Bei dem anderen ist es aber eher das Dienen. Ne? Oder bei dem anderen das Geben. Bei dem anderen ist es die Geistesgabe zu glauben. Ne? Wo Gott besonders viel reinpackt, aber all das, all diese Gaben, und das dürfen wir halt nicht vergessen, nach denen müssen wir uns ausstrecken. Paulus nimmt mehrere Worte, die ziemlich mächtig sind. Streck dich aus nach der größeren Gabe. Eifer nach der Geistesgabe. Und zu eifern, das bedeutet, sich auszustrecken, das ist alles anstrengend und das ist alles was Praktisches. Das ist eine Sache, wo ich mich überwinden muss und aufstehen muss und tun muss. Ja. Und glaub mir, wenn du ein glückseliger Christ sein willst, der Gott einfach nur erfährt, mehr und mehr, der Verantwortung haben möchte, mehr und mehr, streck dich aus, geh ins Innere und sag, okay, was ist an dem Ort, was ist für mich am wichtigsten, was ist die Geistesgabe, die ich einbringen soll? Und dann streck dich danach aus. Das bedeutet, geh ins Gebet zu Christus und sag zu ihm, Herr, ich möchte auch dienen. Ich möchte nicht nur fressen, ich möchte auch kochen und austeilen. Herr, wie kann ich meinen Bruder oder meine Schwester erbauen, ermutigen? Wie kann ich entgegenkommen in ihrer Schwachheit, um Stärke zu geben? Wo kann ich trösten? Herr, was ist mein Bereich in der Gemeinde? Ne? Und das muss nicht immer Kaffee machen sein oder was auch immer, Kigo machen oder putzen oder was auch immer, sondern es kann auch wirklich sein, einfach im Lobpreis zu sitzen, Gottes Wort aufzumachen, zu gucken und zu fragen, Herr, ist irgendwas, was ich geben kann? Das kann auch sein, zum Beispiel wie, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, Mensch. Elisabeth? Nee. Elsita. Naja, gut. Ne, bei ihr ist es die Geistesgabe, in meinen Augen, das Gebet. Ne? Das Gebet ist was Wundervolles und was Kostbares, und das ist die mächtigste Waffe, die wir Christen haben. Das, was zuallererst kommen muss, was mittendrin sein muss, und was auch nie enden darf, wenn es fertig ist. Und doch ist es die Geistesgabe, der Dienst in der Gemeinde, der am wenigsten besucht wird. Immer, überall. Und das ist eine Sache, die sehr traurig ist. Ich zum Beispiel bete sehr viel in meinen Gebeten, dass Gott mehr und mehr Beter erweckt. Die in der Front stehen und kämpfen, da wo es unsichtbar ist. Da wo sie nicht gepriesen werden und gelobt und geehrt von Menschen. Die Beter sind die, die im Verborgenen sind und keiner weiß, wie viel Kraft und Tränen sie da investieren für ihren Nächsten oder für ihre Stadt oder was auch immer. Ne? Und trotzdem alle Ehre werden sie von Gott bekommen. Denn jedes einzelne Gebet von uns ist aufbewahrt im Himmel, steht in der Offenbarung. Es ist wichtig, dass wir für unsere Frauen, für unsere Kinder beten, für unsere Ehen, für die Gemeinde, für unsere Nächsten, für unsere Arbeit, für alles. So ein Gebet, wer betet, hat es verstanden. Weil Gebet bedeutet, Gemeinschaft zu haben mit diesem Schöpfer und ihm zu vertrauen, dass alles zum Guten dient. Dass er so groß ist, dass er hört und tut. Und das Tolle ist, wer im Gebet wächst, der bekommt auch die Gabe der Prophetie. Zum Beispiel. Für dich und für mich, für uns ist es so natürlich, wenn wir beten, ich höre halt meine Stimme und meine Gedanken und Erinnerungen oder meine Herzensdinger, ne, meine Gebetsanliegen. Aber nach all den Jahren im Gebet habe ich eins erfahren, ich bete für das, was in der Zukunft passiert, und das kommt von Gott. Auch wenn es so menschlich und natürlich wirkt und ist, aber ich habe so viele Erhörungen gesehen, allein durch die Sonntagabende, wo wir hier uns treffen. Wir sitzen da als normale Menschen, ganz einfach und still, wir teilen das Gebet, aber die Woche später oder Wochen später erkennen wir, hey, Gott hat erhört. Und so oft habe ich es vergessen und freue mich da gar nicht drüber. Ne? Das Kleinste erachtet man immer oft als riesengroß. Ne? Aber das Mächtigste, das oft so unscheinbar kommt, achtet man oft so klein, dass es überhaupt nicht wertvoll scheint. Und doch ist das, was die Welt bewegt. Ja. Gebet bedeutet, dass du den Heiligen Geist den Raum gibst, zu wirken und zu tun. Dass du Gott den Preis und den Lob und die Ehre gibst. Nun, wenn es eine Sache ist, wo du weißt, Gott, ich bin hier in der Gemeinschaft, in der kleinen Chapel, ich möchte auch lernen zu dienen, ich möchte auch lernen zu wachsen. Du sagst, der gibt, wird gesegnet und reich. Der nicht gibt, nur für sich, kommt so ein, der hat noch weniger als nichts. Und ich möchte mehr haben. Ich möchte ein Licht sein, ich möchte Veränderung bringen bei meinem Nächsten, ich möchte ein Zeugnis sein für deinen Namen. Ich will, dass du mich benutzt als Werkzeug, egal in welcher Form. Ne? Und wenn du nicht weißt, was dein Platz gerade hier ist, dann tu das, wozu wir alle sind. Versuch deinen Weg zu finden, im Gebet zu wachsen. In der Fürbitte. In der Zeit, wo du nicht um dich kämpfst, sondern wo du andere Menschen einfach in dein Recht bringst. Und da einfach für jemand Fremdes kämpfst im Gebet. Und vergiss nicht eins, beten muss man lernen. Mit Gott zu reden, seine Anliegen zu reden, das muss man nicht lernen. Ne? Aber in der Fürbitte zu wachsen, das muss man lernen. Weil, ne, sobald du ins Gebet gehst, für dich, ach, ich arme, und bitte gib, und bitte tu, und nimm weg. Das geht ja noch alles. Dann sagst du Amen. Und gut. Ne? Sobald du da sitzt und du fängst an, wirklich andere zu tragen, Verantwortung zu übernehmen über die Veränderung in das Leben anderer. Fängt ein geistlicher Kampf an, der viel stärker wird. Ne? Du wirst müde oder deine Gedanken schweifen ab, ne? Oder irgendeine Situation kommt und du hörst auf zu beten und machst das. Ne? Und das ist ein geistlicher Kampf. Deswegen, die wirklich beten, bete für die Leute. Dass sie nie aufhören und schwach werden und kämpfen. Ne? Aber das Gebet ist so wundervoll, weil das, was man lernt im Gebet, ist nicht nur, dass man selbst versorgt wird und reich wird an der Erkenntnis Gottes. Ne? Denn jedes Gebet, das wir tun, ist wie ein Psalm. Du kommst vielleicht an in Gottlosigkeit ins Gebet und doch kommt der Heilige Geist und lenkt deine Gedanken so, dass du am Ende preist und zufrieden bist zumindest oder ruhig. Ne? Aber das Gebet ist noch mehr als das. Es ist ein Ort einfach, wo man Gott wirklich kennenlernt und sein Herz. Das habe ich, und da bin ich dankbar für, das habe ich gelernt, als wir durch die Psalmen gegangen sind. Einfach zu sehen, dieser David, der nicht so viel Bibel hatte wie ich, der als Knirps schon angefangen hat zu beten, einfach mit diesem Schöpfer zu reden, sondern einfach sich bewusst zu sein, er ist da, er ist mein Gott und er sorgt sich um mich. Ihm kann ich vertrauen. Ne? Wie er durch das Beten einfach so eine geistliche Tiefe bekommt von seinem Schöpfer. So dass, wenn du die Psalmen liest, dieses vorkommt als, das ist das Neue Testament. Das hat er durch die Lehren von Jesus und den Aposteln. Weißt du, das Gebet verändert alles. Und wenn du wirklich Gott kennenlernen willst, dann brauchst du gar nicht so viel Bibel studieren und gar nicht so viel Predigten hören oder sonst was. Fang an zu reden mit Gott. Er wird sich selbst erklären, denn er ist lebendig. Und gib. Das Volk hier ist jetzt berufen und berufen, was Praktisches zu tun für alle. Zur Ehre Gottes. Baut mein Haus, so dass ich mich offenbaren kann. Ja. Und das ist auch unser Ruf. Deswegen, egal wie weit man auch manchmal vielleicht wegdriftet, oder wie ungeistlich oder gottlos du dir vielleicht dich siehst in manchen Bereichen. Das Wichtige ist nicht das, wie schwach du bist, was für ein schwaches Gefäß, sondern das Wichtige ist, um zu erkennen, ich bin ein Kind Gottes, bleibe ich damit zufrieden oder dreht sich mein Herz immer wieder zu dem Punkt, zu dem Gebet, wo ich sage, ich möchte aber mehr von dir. Und wenn dein Herz umdreht und dein Leben gefüllt ist von der Buße, von der Umkehr, dann bist du ein geliebtes Kind Gottes, das gesegnet ist, das bewacht ist, das in einem festen Plan steht, wo Gott bereits jetzt schon baut, wo du genau jetzt und heute der bist, der du sein sollst. Nicht mit mehr Glauben oder weniger, nicht stärker oder schwächer, sondern du hast jetzt genau die Erkenntnis, die du brauchst, um den Schritt zu tun, der jetzt kommt. Weißt du, dann feiere und preise Gott so dafür, dass du so sicher bist und geborgen. Also lass uns beten. Vater, ich danke, dass auch du uns vorbereitest, dass du uns baust, dass du uns dein Herz erklärst. Herr, und dass es so simpel ist und doch so schwer, weil wir so im Inneren doch so selbstverliebt sind oft. Danke, dass du uns wachsen lässt in der Liebe zueinander. Ja, dass du unseren Blick und unsere Gedanken änderst zu dem Punkt, dass wir geben wollen und dass wir scheinen wollen, nicht für uns, sondern für die anderen. Herr, ich danke dir, dass du uns dir ähnlicher machst, dass unsere Seele glücklicher wird, dass du uns heilst, heiligst. Herr, dass wir nicht nur ein Segen für uns werden, mehr und mehr, sondern auch ein Segen für andere. Herr, bitte lass auch hier deinen Geist einfach weiter und herrsche du. Lenke uns in deine Bahnen und lehre uns zu beten. Was es heißt, vor dir zu stehen und zu erkennen, wie du wirken willst. Gieß deine Gaben aus und mach die, die müde sind, wach. Ja, die, die träge sind, stell sie auf die Beine. Ja, gib uns die Autorität, die wir brauchen. Ja, dass wir nicht die Zeit hier verschlafen und immer träger werden. Ich danke dir, dass du durchkommst und uns trainierst. Aber das ist noch viel mehr als das, als eine Arbeitsbeziehung her, dass du einfach nur zusammen sein willst mit uns. Und dafür liebe ich dich. Ich danke, dass ich den einen Gott kennenlernen durfte, der wirklich für sich geredet hat und redet und der für sich selber tut und sich erklärt. Ich habe so lange danach gesucht. Ich danke, dass ich zu Hause angekommen bin. Ich bitte dich für jeden hier, dass du uns stärkst für die Woche, so dass wir dich im Blick haben und ja auch die Kraft und den Eifer finden, was zu tun, was praktisch ist für jemand anderes.
Ja, danke, Jesus, dass du alle Voraussetzungen gestorben bist für uns.